Klingt gut? Ist gut. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Josera Pferdefutter. Jetzt kennenlernen unter josera.de/podcast.
Ich sitze neben einer bekannten Dame, die ich immer wieder treffe, von der ich sage, sie ist eine Art Tausendsasser. Juliane Barth, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich sage, wenn ich an dich denke, denke ich an einen Tausendsasser. Ist das eine richtige Beschreibung deiner Person, deiner Persönlichkeit?
Ich würde sagen, das ist ziemlich zutreffend. Ich mache ja doch sehr viele Sachen.
Was wäre das? Was sind die Dinge, die du machst? Und warum habe ich dieses Gefühl, und ich könnte bedenken, viele andere haben das Gefühl auch, Tausendsasser.
Ja, ich bin erstmal Reiterin, Vielseitigkeitsreiterin. Dann bin ich von Beruf, ich nenne es Creative Producer, also ich mache Werbefilme für Firmen, die mich anfragen, also selbstständig. Und dann bin ich ja auch noch irgendwie Influencer, also mit meinem Instagram-Kanal. Und da nehme ich die Leute mit und viel versuche ich das natürlich auch zu verknüpfen zwischen diesem Video, Filme machen, Influencer sein. Das alles zusammen ist dann dieses Gefühl von Tausendsasser. Habe ich ja auch noch einen eigenen Podcast, den ich versuche wiederzubeleben und so weiter und so fort. Also ja, viel. Und am liebsten hätte ich noch mehr Zeit für noch mehr Dinge.
Was wären dann diese anderen Dinge, die du noch so im Hinterkopf hast,
wo
du
sagst, gerade, ich meine, wir sitzen hier im CIO, da fallen einem irgendwie auf jedem Meter tausend Sachen ein, die man noch machen könnte, wen man noch begleiten könnte, was man noch für Interviews machen könnte, und das schafft man einfach alleine alles gar nicht. Mhm. Und da denkt man immer so, oh ja, die Geschichte könntest du auch noch erzählen.
Mhm. Wie hat mich die Juliane Barth als kleines Mädchen vorzustellen? Wo kommst du her und wie bist du geworden, dass du so bist, wie du heute?
Oh, eine schwierige Frage. Ich glaube, ich war schon immer recht laut und lebendig und irgendwie, weiß ich nicht, Draufgänger. Bin in Hessen aufgewachsen. Da war das mit der Vielseitigkeit ja etwas schwierig oder ist auch weniger Geländeplätze und so weiter als jetzt bei uns im Norden. Und dann sind wir tatsächlich aus Sportgründen umgezogen.
Und wenn du sagst wir sind...
Meine Mama und ich.
Ah, okay.
Genau, wir sind schon immer so ein Duo, das alles zusammen gewuppt hat, alleinerziehend, also waren wir schon immer Mutter-Tochter
so
gespannt.
Bisschen ähnlich,
sehr ähnlich.
Charakter wie du, könnte ich mir fast vorstellen,
ja.
Wie deine Zwillingsschwester.
Ja, viele sagen auch, das ist doch deine Schwester, nee, das ist meine Mama.
Ja. Und dann hast du den Weg nach Norden, wo hast du ihn hingefunden, wo bist du zu Hause heute?
Heute in Hamburg tatsächlich, bin jetzt seit einem Jahr, wohne ich wirklich in der Großstadt, aber eigentlich die Pferde stehen in Niedersachsen.
Ich wollte sagen, da passt du doch gar nicht hin in die Großstadt.
Nee, dachte ich auch, aber der Mann, der hat es möglich gemacht. Und genau, jetzt wohne ich in der Großstadt und es ist tatsächlich so ein bisschen best of both worlds, weil ich habe die Großstadt, ich kann irgendwie alles machen, ich kann mit der Bahn zum Essen Freunde treffen und auf der anderen Seite fahre ich raus und habe die Ruhe und die Pferde und alles. Ist natürlich ein bisschen Fahrerei, aber im Moment geht es noch ganz gut.
Und deine Pferde, wie viel bedeuten die dir in deinem Leben? Kannst du dir das vorstellen, ohne Pferde zu sein?
Nein, also ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Pferde zu sein, ohne den Reitsport. Ich habe das mal so im, keine Ahnung, Studiumende, wo es richtig stressig war, da habe ich mal gesagt, oh Gott, es geht jetzt gerade irgendwie nicht. Ich muss mal kurz mich fokussieren auf eine Sache und hatte die dann mal so 4 bis 6 Wochen oder so, hat meine Mama dann gesagt, okay, ich kann das leisten und die sozusagen versorgen, aber es fehlt so viel, also nicht nur dieser sportliche Aspekt, aber eben auch dieses ganze Miteinander und kümmern und organisieren und gucken, dass es denen gut geht jeden Tag und ja, alleine so, wenn sie einen angucken oder so anwiehern oder so, dann geht einem ja das Herz auf.
Du bist Vielseitigkeitsreiterin. Berichte mal von dir, was du reitest. Ich habe gelesen, du hast jetzt gerade wieder 2 tolle internationale Platzierungen in Lohmühlen, da wo du ja in der Nähe wohnst, errungen. Also herzlicher Glückwunsch von meiner Seite an dieser Stelle. Wie viele Pferde hast du? Wie sieht der Tagesablauf von Juliane Barth aus?
Ja, insgesamt habe ich 5 Pferde. Davon sind aber eigentlich nur 2 viel zu sehen auf Instagram oder dass die Leute kennen. Also ich habe ja tatsächlich ein Sportpferd, was in Sportrente ist, was aber Therapiepferd geworden ist. Also der hat sozusagen seine zweite Karriere hingelegt, was natürlich total cool ist. Dann gibt es noch einen Rentner, der ist 29, steht jetzt auch bei uns im Stall. Dann gibt es einen Fohlen, das ist jetzt ein Jahr alt. Und dann gibt es eben die beiden Sportpferde, Kasper und Nessie. Und die gehen international Vielseitigkeit, 2- und 3-Sterne-Niveau. Mit ein bisschen Blick auch schon Richtung 4. Mal gucken. Ich arbeite daran. Ja, und das ist natürlich toll, weil die beiden so einen Luxus zu haben, 2 Pferde zu haben, die wirklich den Sport machen wollen. Also die wirklich Bock haben, die mit dir kämpfen, die also richtig, richtig viel
können. Wenn du das mal jetzt unseren Podcast-Zuhörern erklärst, würde mich mal interessieren, wie erklären wir das, dass ein Pferd Bock hat? Wie würdest du das sagen?
Ja, wie erklärt man das?
Das ist ja das, nicht? Jeder möchte ein Pferd haben, was Spaß an unserem Sport hat.
Total.
Und wir haben immer wieder Kritiker, die sagen, ja, eigentlich will ja so ein Pferd das gar nicht machen. Das will ja gar nicht springen. Es will ja gar nicht im Gelände gehen. Wie machst du das, dass das Pferd, die Pferde für dich kämpfen, für dich es tun und genauso viel Freude am Vielseitigkeitssport haben wie du selber?
Also erstmal muss ich sagen, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung und hatte auch schon einige Pferde vor den beiden. Und da merkt man einfach, wenn Pferde auch nicht so viel Lust darauf haben, dann vielleicht tatsächlich Stopps haben, das ist natürlich der Extremfall, aber auch so im Stallzelt sich vielleicht nicht wohlfühlen und so weiter und dass dann auch mit Gewöhnung nicht viel besser wird. Also das ist ja immer die Frage, ob es dann mit Gewöhnung besser wird oder nicht, weil klar, junge Pferde müssen sich an Sachen gewöhnen, auch an Stallzelte und so weiter oder an Fahrten. Aber bei den beiden habe ich halt immer das Gefühl, die haben die Ohren vorne, die ziehen den Sprung an, die sind einfach, ich finde schon, dass man viel am Ohrenspiel erkennt, an der, keine Ahnung, Muskulatur, Lockerheit, Abschnauben, also wirklich eigentlich Basic-Sachen, wenn sie das auf dem Turnier auch machen, was ja eigentlich eine Eisbergspitze ist, Turnier, dann finde ich, merkt man, okay, die können mit diesem, sag ich mal, Turnierstress auch wirklich umgehen und wissen, okay, jetzt kommt es drauf an, also ich weiß genau, meine Stute weiß ganz genau, wenn die ins Viereck kommt, okay, jetzt gilt's. Und die versucht sich dann auch richtig zusammen, die ist halt sehr, sehr kribbelig. Und die versucht sich aber sehr zusammenzureißen und weiß dann, okay, nein, ich mach das jetzt und ich gehe auch Schritt und ich versuch's. Also die versuchen ja auch alles zu geben, die Pferde, ne? Also die Pferde sind ja grundpositiv erstmal den Menschen gegenüber und wollen erstmal alles richtig machen. Und das merkt man halt so krass, dass die dann, die versuchen einfach das Bestmögliche. Und wie ich die da hinkriege, also ich versuche dann ja auch das Bestmögliche für sie zu machen auf der gegenüberliegenden Seite sozusagen. Also, dass die auf die Weide kommen, das ist klar. Dass die gutes Futter kriegen, ist klar. Dass die gut gehalten werden, dass die auch Pausen haben, dass die gut abgepflegt werden nach dem Gelände. Lauter so Sachen, die man einfach wirklich im Griff haben muss. Gutes Management ist am Ende, ja doch, macht sehr, sehr viel aus. Neben dem Training und so, aber ich glaube, würde fast sagen, es ist 50-50.
Das können wir gleich nochmal vertiefen. Aber bevor ich dazu was frage, würde ich mal sagen, mein Eindruck war, als du gerade deine Stute beschrieben hast, kann es sein, dass du dich selber ein bisschen beschrieben hast?
Ja, also Nessie und ich sind schon sehr, sehr ähnlich vom Charakter her. Das macht es manchmal auch schwer, weil wir natürlich auch beide sehr ehrgeizig sind.
Ja.
Und dann vielleicht auch im falschen Moment so irgendwie zu verbissen fast schon, muss man bei ihr wirklich sagen. Aber auf der anderen Seite kann man die halt gefühlt am halblangen Zügel gegen 1,20 Meter Ochser reiten und die macht so einen Sprung.
Ja.
Das ist gewaltig, das zu merken.
Gab es mal so eine Situation, als du die bekommen hast, die hast du ja nicht vorgestern erst übernommen, wo du sagst, Mensch, da merke ich, das ist das Pferd, mit dem ich mehr erreichen kann. Sogar mal vielleicht in die Region von Vielseitigkeitsprüfungen auf 4-Sterne-Niveau denken kann?
Also ich muss ehrlich sagen, als ich die gekriegt habe vor 10 Jahren, war das ein Pferd, was eigentlich für meine Mama gedacht war. Und dann haben wir die so ein bisschen übernommen, oder ich, nach 1-2 Jahren. Und dann habe ich bei der ersten Geländeprüfung, Christoph, habe ich gesagt, ich kann die nicht buschreiten, die ist zu verrückt. Das wird nichts. Da bringe ich mich um. Und dann haben wir es aber ein bisschen weiter trainiert und gemacht und versucht und ich bin mit dieser Art zu springen, die springt halt einfach sehr ineffektiv, muss man sagen, sehr hoch, sehr doll und alle Trainer haben immer gesagt, ja, das legt sich, das legt sich. Und dann habe ich gesagt, na, Wollen wir mal gucken. Also es hat sich nicht gelegt. Es wird, je höher es wird, ein bisschen besser, weil es sich angleicht. Aber ansonsten, selbst ein Springreiter hier, Lars Meyer zu Bexen, hat mal zu mir gesagt, reit die doch bitte nicht, Busch, reit dich springen. Aber das hat sich mit der Zeit so gut eingespielt. Und dann, also auf diese Vier-Sterne-Idee bin ich tatsächlich erst seit einem halben Jahr oder so gekommen, weil ich, ja, weiß ich nicht. Also, das ist erst seit kurzem ein Traum. Dass man, wenn man sich bis zu 3 Sterne hingearbeitet hat und dann so eine Prüfung reitet und denkt, ach Mensch, das war ja jetzt gar nicht so aufregend, vielleicht geht es ja doch noch einen Schritt weiter. Ja, mal gucken.
Wenn du jetzt auf diese 10 Jahre blickst, das ist ja eine wirklich lange Zeit, aber das ist ja nicht untypisch im Vielseitigkeitsbereich. Ja. Was gibst du unseren Hörern mit, die jetzt sich diesen Podcast anhören? Was sollten sie machen aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung mit ihren Pferden, wenn sie Spaß am Sport haben, vielleicht sogar am Vielseitigkeitssport? Was sind deine Erfahrungen, die du jetzt mit diesem Pferd und mit anderen Pferden gesammelt hast?
Also im Vielseitigkeitssport ist das Hauptlearning Resilienz, weil der Vielseitigkeitssport, der ist unheimlich tough und bringt dich sehr viel auch an deine Grenzen. Mhm. Auch wenn du viel trainierst und machst und alles richtig machst, muss es nicht funktionieren. Und deswegen heißt mein Haupttipp durchhalten und immer in die Pferde reinhören. Egal, ob es auf der Strecke ist, ob es am Anfang ist, ob man eine Geländestrecke abgeht und merkt, oh, heute ist der Boden schlecht oder heute fühle ich mich nicht oder was, dann lasst es. Mhm. Weil das ist wirklich auch so ein Tipp. Man muss nicht jede Prüfung zu Ende reiten. Mhm. Und auch das ist ja ein bisschen Thema Pferdewohl. Manchmal ist einfach nicht der Tag heute und dann ist es auch nicht schlimm. Dann gibt es eine nächste Prüfung. Mhm.
Wie gehst du mit solchen Situationen selber um? Haut dich das um? Zieht dich das runter? Oder sagst du, komm, abgehakt, tomorrow is a new day? Und das ist ja etwas, was wir Reiter immer wieder erleben. Dass wir uns Ziele setzen, die nicht erreichen. Wie geht eine Juliane Barth damit um?
Oh, mal besser und mal schlechter, würde ich sagen. Also es gibt Phasen, da kann ich da ziemlich gut mit umgehen. Aber es gibt auch Phasen, wo du wirklich viel trainiert hast und alles eigentlich vor der Reihe hast und es dann trotzdem nicht klappt. Das ist dann schon, wo du denkst, oh, vielleicht lasse ich es doch besser. Also ich glaube, die Momente haben wir alle. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dann irgendwie 1-2 Tage darf man sich auch scheiße fühlen, muss man mal auf gut Deutsch sagen. Und dann muss man sich aber auch wieder aufrappeln und denken, okay, was kann ich denn wirklich verbessern? Mhm. Wo sind denn die kleinen Stellschrauben? Ja. Was macht man? Holt man sich nochmal einen anderen Trainer? Ja. Oder.
Wie sieht eine optimale Vorbereitung aus? Also meine ich das gesamte Management, das Reiterliche, das Mentale, das Physische und eben auch Fütterung, etc., was alles so damit dazu gehört. Wenn du das mal beschreibst, glaube ganz wichtig für unsere Zuhörer.
Ist natürlich schwer jetzt in Kürze zu fassen, aber ich versuche schon vor dem Turnier das eigentlich so wie zu Hause zu machen. Also natürlich jetzt nicht 3 Tage vorher Geländetraining zu machen oder jetzt nochmal, keine Ahnung, einen ganzen Parcours springen oder so, sondern das eigentlich ein bisschen früher fertig haben, also das letzte Galopptraining 1 Woche vorher, dann vielleicht nochmal ein kleines Springen 3-4 Tage vorher, ansonsten viel Dressur. Du bist ja Dressurtrainer und Richter, also viel Dressur reiten müssen auch wir Vielseitigkeitsreiter oder locker machen, vielleicht auch longieren oder so, dass die einfach auch kurz vorm Turnier, wenn sie dann eben diese 3 Prüfungen haben, auch nicht zu ausgelaugt sind. Ne? Mhm. Die dürfen jetzt nicht bis zum letzten Tag so volle Hacke trainiert werden, weil dann sind die auch fertig. Also man muss denen auch so ein bisschen Pause vorher geben, aber eher so ein bisschen aktive Pause. Also jetzt auch nicht stehen lassen 3 Tage vorher. Also da einen guten Mittelweg finden. Fütterung, ich bin ja seit 8 Jahren bei Josera. Also da Sport Plus kriegen die in der Saison. Das ist einfach viel, viel Energie drin. Da darf man es natürlich auch nicht übertreiben. Muss ein bisschen auf die Pferde gucken, wie viel braucht wer. Der Wallach braucht zum Beispiel nicht so viel wie die Stute, weil der hat einfach mehr Blut. Braucht dann nicht so viel Energiezufuhr. Die kommen ganz normal auf Koppel. Und ja, mental finde ich, ist immer wichtig, sich gut vorzubereiten, früh genug die Aufgabe zu kennen, die auch mal durchzureiten, zu wissen, wann muss ich wie, wo, in welcher Ecke was vorbereiten, dass man auch eben nicht die Pferde dann in der Prüfung so überfällt, so, ah, jetzt muss ich rechts rum. Nee, sondern das hast du jetzt ja schon mal vorbereitet in der Ecke und das weiß man vorher auch. Also es ist ja auch immer ein bisschen Learning und dann nicht irgendwie erst am Tag selber die Aufgabe auch lernen, sondern wie gesagt vorher mal reiten, dann hat man sie auch ein bisschen verinnerlicht. Und am Turnier selber einen guten Plan vorher machen, Zeitplan, dass man da nicht in Hektik kommt. Also wann macht man fertig, wann reitet man ab, wann reitet man irgendwie zum Geländeplatz, wie viel Zeit braucht man vom Abreiteplatz zum Start und sowas alles, dass man das alles so ein bisschen auf der Uhr hat so und nicht dann sagt, oh Gott, ich brauche jetzt 10 Minuten von da bis da, dann kann ich ja jetzt gar nicht mehr abreiten. Das sind alles so Sachen, in der Vielseitigkeit haben wir natürlich viel zu tun, viele Sachen, die man an einem Tag so macht, also gerade One Day ist natürlich speziell, aber auch wenn es an 2 oder 3 Tagen ist, wir müssen die Geländestrecke öfter abgehen, also auch nicht nur einmal, sondern ruhig 2, 3, vielleicht sogar ein 4. Mal, je nachdem wie schwer es ist. Man sagt ja auch, je mehr man abgeht, desto leichter wird's. Also wenn man besonders viel Respekt hat, dann gerne auch nochmal abgehen.
Wenn du jetzt mal die Szene wechselst, jetzt aus dem Sattel, du bist mit der Kamera viel unterwegs und betrachtest den Sport, hast verschiedene Reiterinnen und Reiter, die du mit der Kamera verfolgst. Was ist dir so in den letzten Jahren aufgefallen? Ist da eine Veränderung? Was sind Dinge, die dich besonders positiv immer wieder begeistern? Und gibt es auch Dinge, wo du sagst, Mensch, da müssen wir mit unserem Sport aufpassen?
Ich glaube, es hat sich schon ganz, ganz viel verändert. Ich glaube, dass das ganze Mindset oder die Gedanken, die sich Reiter, Pfleger, Veranstalter, Trainer, alle möglichen Leute um die Pferde machen, mehr geworden ist. Also ums Pferdewohl, um dass es den Pferden wirklich gut geht. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ziel. Es gibt einfach so kleine Stellschrauben, die man eigentlich leicht geregelt kriegen könnte. Ich habe zum Beispiel gestern angemerkt, dass man vielleicht bei so einer Siegerehrung keine Siegerdecken drauf machen muss. Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß, es ist für den Sponsor wichtig. Aber ja, da sind immer noch viele Dinge, die man verbessern kann, eigentlich auf kleinem Niveau. Aber ich finde, es ist schon viel passiert und wird immer wieder viel drüber nachgedacht, was wir alles noch besser machen können.
Kannst du dir vorstellen, wo unser Sport in 5 Jahren ist, vielleicht auch in 10 Jahren ist, wie er sich weiterentwickeln wird? Hast du da Ideen?
Ich hoffe, dass wir in 10 Jahren noch reiten dürfen. Ich weiß noch nicht, ob jedem dieses Worst-Case-Szenario klar ist, dass das passieren kann. Dass, wenn die Gesellschaft sagt, nee, wir finden das als blöd und ihr behandelt eure Pferde nicht gut, dann dürft ihr das nicht mehr. Weil am Ende kann das passieren und ich glaube auch nicht, dass jedem Freizeitreiter unbedingt klar ist, dass wenn der Turniersport wegfällt, dass dann auch ein Problem für sie entstehen wird. Und der Turniersport meiner Meinung nach nicht das Hauptproblem ist. Also wenn man in die kleinen Ställe guckt, wo keine Kamera ist, wo keiner wirklich hinguckt, da passieren die echten Pferdedramen, meiner Meinung nach. Also da werden Pferde gequält, weil sie, keine Ahnung, schlecht tierärztlich versorgt werden oder zu lange irgendwas ertragen müssen oder was auch immer. Also so hier zum Beispiel beim CIO, wo wirklich jedes Auge auf jedem Pferd ist, wo jeder Abreiteplatz genau angeguckt wird, wo die Pferde tierärztlich überall gecheckt werden, an jeder Ecke und so. Hier geht es den Pferden wirklich gut.
Welchen Rat gibst du unseren Hörern? Was kann der Einzelne tun, damit wir wirklich unseren faszinierenden Sport in 10 Jahren noch ausführen können?
Also ich bin der Meinung, dass jeder selber sich wirklich an die eigene Nase fassen muss. Das hört sich immer so mittlerweile so ein bisschen blöd an, weil viele das ja sagen. Aber wenn jeder wirklich mal ganz ehrlich zu sich selber ist und die Pferde anguckt und wirklich jeden Tag in sich reinhorcht und in die Pferde reinhorcht, dann und auch wirklich ehrlich dann mal eine Entscheidung trifft, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Lasse ich das oder lasse ich das nicht? Dann wären wir, glaube ich, schon einen Schritt weiter.
Du bist ja viel mit der Kamera unterwegs, hast viele Reiterinnen und Reiter, die du begleitest. Gibt es da jemanden, du musst gar nicht den Namen nennen, aber jemanden, dessen Art du besonders gut findest im Umgang mit Pferden und so, wie er sich selber weiterbringt, um immer das Beste für seine Pferde zu haben? Gibt es da jemanden oder Situationen, wo du sagst, Mensch, da habe ich wirklich was gelernt?
Oh, ich lerne ganz viel. Ich darf ja auch viel im Stall sein, viel behind the scenes. Und das ist schon, da lernt man irgendwie von jedem Pfleger, lernt man wieder irgendwas, wie man was machen kann und wie man irgendwie nochmal, so Tipps und Tricks. Jetzt zum Beispiel vorgestern war ich ein bisschen bei den Springreitern unterwegs. Da läuft es natürlich nochmal anders als bei uns Buschreitern. Also da lernt man ganz viel. Und generell muss ich sagen, viele, die ich begleite, wo ich auch Interviews mache oder so, meistens weiß ich, dass die ziemlich gut mit ihren Pferden umgehen und deswegen habe ich schon ein bisschen Fokus auf die. Also manche lernt man ja dann auch erst kennen und so weiter, aber Anna zum Beispiel begleite ich ja jetzt wirklich schon jahrelang. Wir machen echt viel zusammen da weiß ich, dass das auch im Stall und wenn keiner mit der Kamera da ist, immer super funktioniert und gut abläuft.
Sag mal, Juliane, mit wem sollte ich mal ein Interview führen? Hast du einen Gast,
der du hast doch schon sehr viele Interviews geführt. Puh, schwere Frage. So ad hoc.
Die erste Frage, die du nicht beantworten kannst. Oh, du bist ja doch kein Tausendsasser.
Nee.
Nur ein 999,9-Sasser.
Genau.
Wie geht's bei dir das heute weiter?
Dieser pferdestarke Podcast wurde dir präsentiert von Josera Pferdefutter. Jetzt Futterpaket sichern unter josera.de/podcast. Mehr dazu in den Shownotes.
Ich werde auf jeden Fall nachher beim Wettcheck sein. Vorher werde ich noch die Geländestrecke abgehen dürfen mit meiner Drohne. Bin ich sehr gespannt drauf, weil es ja einen neuen Abschnitt gibt. Dann muss ich noch den Kursdesigner finden und einen Kommentar dazu aufnehmen und ach ja, noch ein paar Sachen auf dem Zettel.
Also ein buntes Leben, nicht Absolut. Nur heute, das wünsche ich dir. Alles, alles Gute, auch in deiner neuen Situation als Ehefrau.
So ist es.
Auch damit muss man ja sich zurechtfinden. Alles, alles Gute. Es war eine Freude, dich so fröhlich, so tausendsassermäßig hier zu erleben. Mach weiter so. Erfreu dich, lass dich inspirieren und ganz wichtig, inspiriere uns.
Vielen, vielen, vielen Dank, Christoph. Das war mir eine Freude.
Dankeschön.